Ja, schönen guten Abend im Capathlon. Wir freuen uns ungemein, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor ich Ihnen unseren Gast vorstelle und kurz auch noch den Herrn Ludig, der das Ganze ermöglicht hat, möchte ich ein paar prinzipielle Dinge zum Capathlon noch sagen. Die Veranstaltungen des Capathlon sind alle beim freien Eintritt. Das ist uns sehr wichtig. Und dafür danken wir unseren Subventionsgebern von Stadt und Land und auch unseren Sponsoren, und ganz besonders wichtig, dem Unterstützerverein der Freunde des Capathlons. Dieser Unterstützerverein ist etwas, wo jeder mitmachen kann. Und wenn Sie Interesse haben, würden wir Sie bitten, sich sozusagen, da vorne gibt es Informationsmaterial, dass Sie sich vielleicht einfach anmelden. Man kann sich auch mal ganz formlos anmelden, um ein Newsletter zu bekommen. Und dann sehen Sie ja, ob Ihnen das Programm gefällt und ob Sie die ganze Idee unterstützen wollen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, dass wir weiterhin arbeiten können. Es gibt während der Veranstaltung Barbetrieb und dieser wird betrieben vom Wirt am Graben und Sie können auch jederzeit nach hinten gehen, sich ein Getränk holen. Alles wird audiomäßig übertragen und Sie haben sogar ein Bild, wenn es wäre. Also keine Sorge, fühlen Sie sich frei und holen Sie sich etwas zu trinken. Ganz wichtige Sache beim Capathlon: sämtliche Vorträge werden aufgezeichnet und sind später im Internet abrufbar. Das heißt, wenn wir später die Publikumsdiskussion haben, wäre es ganz, ganz wichtig, dass Sie, auch wenn gerade eine Frage in Ihnen drängt, ein bisschen warten, dass Sie das Mikrofon bekommen. Meine Aufgabe ist, ein bisschen zu schauen, wer fragen möchte und das auch zu sortieren, damit jeder zum Zug kommt. Es wäre aber wirklich wichtig, egal wie emotional es gerade in Ihnen brennt, dass Sie ein bisschen warten, das Mikrofon bekommen, damit auch das Publikum später im Internet Ihre Frage auch hören kann und nicht nur die Antwort. Gut, mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin Professor in Hagenberg, unterrichte dort im Bereich Animation. Wie auch immer, Wissenschaft hat mich seit jeher begeistert. Es war praktisch nur irgendwie den Zufällen geschuldet, dass ich da nicht gelandet bin. Aber ich bin zutiefst beseelt sozusagen von dem Gedanken der wissenschaftlichen Arbeit und freue mich daher auch hier immer Leute begrüßen zu dürfen, die in diesen Bereichen tätig sind. Ja, ich werde Ihnen kurz zwei Personen vorstellen. Der Herr Ludig, Magister Ludig vom Velios Museum, hat den Besuch von Herrn Beutelspacher ermöglicht und wir freuen uns da sehr. Er wird dann später noch ein paar Worte dazu sagen. Und ja, ich weiß nicht, wer jetzt aller von Ihnen gekommen ist, weil Sie Herrn Albrecht Beutelspacher schon kennen. Aber Herr Beutelspacher ist ein begeisterter Wissensvermittler im Bereich der Mathematik, ist ein sehr erfolgreicher akademischer Lehrer in diesem Bereich und er ist der Begründer des Mathematikum in Gießen, das eins der sozusagen Paradebeispiele ist für Wissensvermittlung im Mathematikbereich. Und Erkenntnisse, die er prinzipiell hat, wurden dort eingebracht, eben gerade aus der pädagogischen Sicht. Und ich denke, wir werden heute einige schöne Beispiele kennenlernen, wie begeisterungsfähig sozusagen man Mathematik eben auch darstellen kann. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch, Herr Beutelspacher. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich gebe jetzt noch mal ganz kurz das Wort an Herrn Ludig. Sie wollten noch ein paar Worte sagen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Wilhelm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Velios Science Center in Wales hat nicht nur 130 Experimente, Stationen, an denen Sie Naturwissenschaft erleben können, angreifen können, anfassen können, sondern wir haben auch jedes Jahr zwei oder drei Sonderausstellungen. Und die Sonderausstellung, die seit Februar bei uns ist, und wegen des großen Publikumserfolgs nun verlängert wurde bis Mitte Oktober, ist Mathematik zum Anfassen. Eine Wanderausstellung des Mathematikums aus Gießen. Und wenn Sie vielleicht skeptisch sind, Mathematik anfassen können, Mathematik soll Spaß machen, dann empfehle ich Ihnen, kommen Sie einfach ins Velios und Sie werden sehen, dass diese 25 Exponate und Experimente, die wir dort haben, Ihnen einen vergnüglichen Nachmittag bereiten werden. Sie haben Folder aufliegen, beziehungsweise auch hinten, wo Sie die Öffnungszeiten und alles Nähere über diese Ausstellung im Velios entnehmen können. Wenn das nicht der Fall sein sollte, gehen Sie ins Internet unter www.velios.at, bekommen Sie alle Informationen. Sie sind aber jetzt gekommen, nicht um mich zu hören, sondern um Professor Beutelsbacher zu hören. Und ich weiß, wir werden jetzt mit Mathematik und Professor Beutelsbacher viel Spaß haben. Guten Abend.
Bitte. Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich hier zu sein, obwohl ich vorher, als ich gehört habe, dass hier Kepler wirklich gewohnt hat und die Stiegen heraufgegangen ist und so, mir fast die Knie schwach wurden. Denn das ist schon einer der ganz großen Heroen meines wissenschaftlichen Lebens. Komme ich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich will Ihnen, also zunächst muss ich sagen, woher ich komme. Herr Ludwig hat schon gesagt, Mathematikum Gießen. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, wo Gießen ist. Sie wissen aber, wo Frankfurt ist. Und das ist so viel nördlich von Frankfurt. Also ganz unsere alte Universität, an der Konrad Wilhelm Röntgen gewirkt haben und Justus von Liebig. Leider hat Röntgen die Röntgenstrahlen erst erfunden, als er in Würzburg war und nicht da. Genau. Mein Thema sind mathematische Experimente. Warum? Weil die viel Spaß machen. Das hat Herr Ludwig schon gesagt. Und weil man dabei was lernen kann. Aber in Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Der Spaß kommt nicht daher, dass ich irgendwelche Witzchen dazu mache oder irgendwelche schönen Geschichten erzähle, sondern der kommt aus der Sache selbst. Das werden Sie gleich merken, jedes Experiment hat so einen kleinen Aha-Effekt, so einen Klickmoment. Und das ist der Moment, in dem man etwas, was vorher vielleicht undurchsichtig und unstrukturiert und ein bisschen komplex war, jedenfalls undurchschaubar, der Moment, in dem alles zusammenschießt, in dem ein Bild im Kopf entsteht und man denkt, ja, genau so ist es. Das sind die richtigen Momente, die gibt es meines Erachtens in der Mathematik besonders häufig, finde ich jedenfalls. Also es sollte noch viel häufiger geben, aber es ist ein typischer Mathematikmoment, das kennen Sie alle, wenn Sie ein Sudoku lösen und so. Und kurz vor Schluss merken Sie, es geht auf. Und das ist schon sozusagen die zweite Stufe. Wenn der Aha-Moment nicht erst dann kommt, wenn es soweit ist, sondern wenn man das schon ein bisschen vorher merkt. Da will ich jetzt aber keine langen Geschichten dazu erzählen, sondern ich fange einfach mal an mit einem Experiment. Dazu stehe ich am besten auf, damit Sie das alle sehen können. Ich habe hier so eine Art Blume mitgebracht. Eine Blume mit Blütenblättern, in Anführungszeichen. Diese Blütenblätter haben alle eine ganz charakteristische Form. Diese Form kriegt man raus, indem man die Ecken zählt. Das Ding oben hat zwei Ecken unten und drei Ecken oben. 2 + 3 = 5, ne? 5 Ecken. Das hat auch 2 unten, 3 oben. Das sind lauter 5 Ecke, die hier außen sind. Die sind so ein bisschen beweglich angeordnet. Sie werden gleich merken, warum. Und das heißt, das Teil in der Mitte hat auch 5 Kanten, ist deswegen auch ein 5-Eck. 6 Stück insgesamt. Das habe ich nicht nur einmal, sondern 2-mal. So aus dicker Pappe gemacht und ich kann das präzise übereinander legen. Das passt ganz genau 100%ig. Aber für dieses Experiment brauche ich es nicht so, sondern wir müssen es ein bisschen verdrehen. Ist immer noch ordentlich. Dort, wo Sie vorne ein Fünfeck sehen, sehe ich hinten eine Lücke. Wo Sie vorne eine Lücke sehen, sehe ich hinten ein Fünfeck. So, und jetzt kommt noch etwas dazu, was Sie vielleicht von hinten gar nicht sehen können. Aber es ist da. Das ist ein ganz normales Gummiband. Und mit diesem Gummiband verbinden wir diese beiden Teile. So, es wird so eine Zickzacklinie, einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten, das Ganze 5-mal. Jetzt ist das Gummiband rumgelegt und Sie können es vielleicht immer noch nicht sehen, aber Sie wissen alle, was ein Gummiband machen möchte. So ein Gummiband hat eigentlich in seinem Leben nur einen einzigen Wunsch, es möchte sich zusammenziehen. Das ist gespannt und es würde sich auch zusammenziehen, wenn ich das lassen würde. Ich muss es immer noch festhalten, aber wenn ich es loslassen würde, dann würde sich das Gummiband zusammenziehen und dann würde es den oberen Teil nach oben drücken und den unteren nach unten. Können Sie sich vorstellen, was da rauskommt? Genau. Das Tolle an Experimenten ist, man muss Sie ein bisschen, also die Spannung steigt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, aber man muss es gar nicht bis zum Ende denken, sondern man kann dann irgendwann einfach das Experiment machen. Und ich mache es zunächst mal ganz langsam, nur so ein bisschen. Jetzt ist so ein UFO, was hier durch den Kepler-Salon schwebt. Aber ich muss es immer noch halten, es herrscht immer noch Spannung. Und wenn ich es loslasse, kommt das hier raus. Ein wunderbar in sich geschlossener Körper, der aus insgesamt 12 Fünfecken besteht, der ganz nahtlos zusammenpasst. Einer der regelmäßigen Körper, einer der sogenannten platonischen Körper, von denen gibt es 5 Stück. Und das ist eine erste Referenz an den Genius Loci, der hier, wie ich gerade erfahren habe, auch das Buch Harmonices Mundi geschrieben hat, wo er unter anderem über diese Körper spricht. Das sind 5 Körper, Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Ikosaeder und dieses Ding hier, dem die alten Griechen, von denen das stammt, das haben die Menschen um Pythagoras erfunden, wirklich erfunden, denn das gibt es in der sichtbaren Natur nicht. Heute kennen wir irgendwelche Viren, die so aussehen, aber die konnten die damals nicht sehen. Das haben die wirklich erfunden und haben das auch benannt. Das ist ein Dodekaeder, was auch nur bedeutet, dass es aus 12 Teilen besteht. Und diese 5 platonischen Körper, die wurden schon in der Antike den 4 antiken Elementen zugeordnet. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und die wussten schon damals, dass 5 nicht 4 ist. Also einer blieb übrig. Und zwar blieb dieser hier übrig. Und das war jetzt nicht so, dass das so eine Art Aschenputtel war, das in der Ecke stand. Sondern das war ganz besonders herausgehoben. Das war ein Körper, der dann mit dem Universum, mit dem Kosmos, mit dem 5. geistigen Element der Quintessenz assoziiert wurde. Also ein Körper, der immer unglaublich mit Bedeutung aufgeladen wurde. Ich mache Ihnen das Experiment nochmal. Drücke es nochmal zusammen. Das ist übrigens auch schon ein gutes Gefühl. Und ich mache es jetzt mal schnell. Und schnell geht es, wenn ich es überhaupt nicht behindere. Und gar nicht behindern heißt, dass ich das einfach mal hochwerfe. Ist nicht so besonders hoch, aber ich werfe es trotzdem mal. Achtung, fertig, los. Geht auch. Ich werfe es nochmal hoch gleich und bitte Sie nach oben zu schauen und zu kontrollieren, ob das schon da oben ein Dodekaeder ist oder ob ich das erst in meiner Hand zusammenzaubere. Denn wenn ich ein Zauberer wäre, was ich wirklich gerne wäre, aber wofür ich offenbar überhaupt keine Begabung habe. Wenn ich ein Zauberer wäre, dann könnte ich mit meinen Händen alle möglichen Dinge machen und Verwandlungen machen und sämtliche Naturgesetze aufheben. Dann wäre es kein Wunder, wenn sowas entsteht. Aber ich bin nur Mathematiker und die Mathematik ist ja etwas Objektives. Also ich kann mir zwar manchmal wünschen, was da rauskommen soll bei irgendeiner Rechnung, aber es kommt halt nicht das raus, was ich mir wünsche, sondern das, was richtig ist, wenn man es richtig rechnet jedenfalls. Und genauso ist das jetzt ein Symbol dafür, wenn das schon oben das Dodekaeder wird, dann ist es sozusagen ein Beweis dafür, dass die Mathematik recht hat. Also nochmal, Achtung, fertig, los. Genau. So, und Sie wissen natürlich auch, das haben Sie bestimmt auch gedacht, da kommt so was Ähnliches raus wie ein Fußball. Das ist kein Fußball. Selbst wenn man diese Seitenflächen aus Leder machen würde, zusammennähen und ganz kräftig aufpumpen, würde das nicht gut rund werden. Das wäre also immer so ein Ding, was dann so flattern würde. Aber der richtige Fußball, der klassische Fußball, den Sie alle vor Ihrem geistigen Auge haben, dieser schwarz-weiße Fußball, der ist ganz ähnlich wie das hier aufgebaut. Der besteht allerdings ja aus diesen schwarzen und weißen Teilen und die unterscheiden sich nicht nur in ihrer Farbe, sondern auch in ihrer Form. Die schwarzen sind 5 Ecke wie hier und die weißen sind 6 Ecke. Und ansonsten ist es genauso regelmäßig aufgebaut wie dieser Körper hier. Auch an jeder Ecke hier kommen, wie hier auch, 3 Teile zusammen. Und zwar immer ein schwarzes und 2 weiße. Ein Fünfeck und 2 Sechsecke. Und das hat sozusagen 2 Effekte. Einen Effekt können Sie sich schon vorstellen. Sie wissen, ein Sechseck hat einen viel größeren Winkel als ein Fünfeck. Denn Viereck, Fünfeck, Sechseck, Siebeneck, Achteck, das wird ja immer kreisähnlicher. Deswegen wird ein Winkel immer größer. Und das heißt, diese Ecke wird viel flacher und es wird viel mehr einer Kugel ähnlich als dieses Ding hier. Und das Zweite wäre so ein kleines mathematisches Wunder, was was passieren könnte, wenn sie jetzt Fünfecke hätten und Sechsecke und die einfach nach der Regel zusammensetzen würde, an jeder Ecke ein Fünfeck und zwei Sechsecke, so einfach vor sich hinbauen, dann würde es sich wölben, würde rund werden und irgendwann würde es perfekt zusammenpassen und wäre der Fußball. Ohne Gewalt, ohne Beschummeln, würde perfekt zusammenpassen. Also, ein ganz wunderbarer Körper, den der Kepler auch in diesem Haus hier sicher mindestens vor seinem geistigen Auge hatte. Denn in den Harmonices Mundi kommen ganz wunderbare Zeichnungen vor von diesen platonischen Körpern, die mit den antiken Elementen dort verziert sind. So, das war sozusagen, eines zeige ich noch. Ich sagte schon, das hat Pythagoras gemacht und seine Menschen, das war 2600 vor Christus. Vor 2600 Jahren, 600 vor Christus ungefähr. Das war sozusagen der Beginn der Mathematik und die haben angeblich, so sagt die Legende, an diesem Körper etwas entdeckt, was sie zunächst mal erschüttert, aber dann auch unglaublich bereichert hat. Denn die Pythagoreer, die haben an Zahlen geglaubt, an die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, haben auch ein bisschen Zahlenmystik, Zahlenmagie gemacht, aber das waren die Zahlen, die durch das Zählen entstehen und natürlich die Verhältnisse von natürlichen Zahlen, 2 zu 3, 5 zu 8, 7 zu 9. Und nun haben sie an diesem Objekt, an diesem Dodekaeder entdeckt, dass es auch andere Zahlen gibt. Dass es sogenannte irrationale Zahlen gibt, die man nicht als Bruch darstellen kann. Ich zeige Ihnen da ein Beispiel dafür. Da müssen wir erst ein Fünfeck machen, kleines Experiment. Da brauchen wir einfach so einen Papierstreifen und mit dem machen wir eine Schleife oder einen Knoten. Ich mache es nochmal. Das ist ganz einfach. Nur so eine Schleife, da muss der Papierstreifen lang genug oder schmal genug sein, um das hinzukriegen. Nicht sofort festziehen, sondern dann mit Gefühl die beiden Enden ein bisschen rausziehen und dann im richtigen Moment zusammendrücken. Genau, ich versuche mal, vielleicht ist das der richtige Moment. Und dann kann man die beiden anderen Teile, die restlichen Teile nach hinten machen und dann hat man ein 1, 2, 3, 4, 5-Eck. Ein wunderbares 5-Eck. Und wenn man das geometrisch nachkonstruiert, sieht man auch, das ist nicht eine Approximation, sondern wenn man das perfekt machen würde, wäre das auch ein perfektes 5-Eck. Und Sie können es in der ersten Reihe sehen, dass wenn ich das so halte, sieht es so ähnlich aus wie so ein Schiffchen. Da ist der, unten der Rumpf, eine Diagonale, die hier von links nach rechts geht und das Segel ist sozusagen eine andere Diagonale, die von oben nach unten kommt. Und dort, wo die sich schneiden, das ist ein spezieller Punkt, ein spezieller Schnittpunkt. Und die Pythagoreer damals haben immer gesagt, wenn man, oder war sozusagen ein Standardargument, wenn man zwei Strecken hat, schauen wir mal, was ist das Verhältnis dieser Strecken. Also von diesem Punkt nach links und von diesem Punkt nach rechts. Und das ist ein Verhältnis, das ist nicht 2 zu 1, das ist nicht 3 zu 2, das ist nicht 5 zu 3. Das kann man immer besser approximieren, natürlich, aber nie exakt durch einen Bruch darstellen. Das ist der sogenannte goldene Schnitt, die erste irrationale Zahl, die die Menschheit gesehen hat. Und Irrationalität kriegt man eigentlich nicht raus, indem man misst. Messen liefert immer rationale Brüche, Ergebnisse. Das kriegt man nur raus durch ganz scharfe, ganz präzise mathematisches Argumentieren. Also so weit waren die vor über 2500 Jahren in Griechenland schon. Wir haben da hier in unserem Mitteleuropa noch nicht so sehr an Irrationalität und Verhältnisse und so weiter gedacht, sondern wir haben ganz andere Probleme gehabt. So, also so viel erstmal zur Antike, wo ein absoluter Höhepunkt der Mathematik entstand, der sozusagen 2000 Jahre lang nicht erreicht wurde. Was die allerdings nicht konnten, sind mit Zahlen vernünftig umgehen. Theoretisch ja. Primzahlen, Unendlichkeit von Primzahlen, Quadratzahlen, all das konnten die. Aber sie hatten keine richtig gute Form, Zahlen zu schreiben. Und es ist bis heute, ehrlich gesagt, ein Rätsel, wie die gerechnet haben. Auch die Römer wissen wir überhaupt nicht, wenn man ehrlich ist. Spekulieren, die haben so oder so gemacht, aber Die Römer müssen gerechnet haben, die Griechen auch. Wenn man ein Weltreich verwaltet und Steuern einnehmen will, muss man multiplizieren können. Und wenn man das Kolosseum bauen will, muss man auch addieren, multiplizieren können. Das ist völlig klar, sogar mit großen Zahlen, aber man hat keine Ahnung, wie das ist. Unser Zahlensystem kommt aus Indien. Das ist etwa 1500 Jahre alt. Man weiß nicht genau, wann das entstanden ist. Die Inder haben die Null erfunden und damit unser Dezimalsystem, das sich mit so ein bisschen Verzögerung dann über der ganzen Welt ausgebreitet hat und heute sozusagen konkurrenzlos ist. Und deswegen haben die Inder auch einige Zahlentricks drauf, die wir für uns ungewöhnlich sind. Und einen zeige ich Ihnen jetzt. Das ist ein Multiplikationstrick. Ich mache mal eine große Zahl, sowas wie 996 mal 885. So, jetzt können Sie eigentlich sagen, das ist eine blöde Aufgabe. Da haben Sie recht. Ich kann mir auch niemand auf der Welt vorstellen, der sagt, das wollte ich schon immer mal wissen. Aber Sie wissen alle auch, wenn es mal zum Äußersten kommt in irgendeiner Anwendungsaufgabe und man müsste das ausrechnen, wissen Sie, wie es geht. Die Älteren unter uns haben es noch in der Schule gelernt, schriftliches Multiplizieren. Man kann natürlich auch einen Taschenrechner eintippen. Man kann es auch in Google eingeben übrigens. Google weiß auch, was da rauskommt. Ich zeige Ihnen jetzt eine Methode, wie es die Inder gerechnet haben. Und das ist eine Methode, von der Sie alle in einer Minute sagen werden, das kann ich im Kopf. Und die Methode geht so. Wir schauen uns zunächst die erste Zahl an, die 996, und ergänzen die auf 1000. Das ist einfach, das kriegen wir alle hin. 996, wie viel sind 1000? Und 4 sind 1000. Diese 4 nenne ich die erste Ergänzungszahl, die Ergänzungszahl der ersten Zahl. Diese ziehen wir von der zweiten Zahl ab. Also 885 minus 4. Wir wissen nicht, was es soll, aber machen können wir es natürlich. 885 minus 4 ist 881. Schaut mal hin. So, jetzt gucke ich mir die zweite Zahl an und ergänze die auf 1000. Bisschen schwieriger. 15 bis 900 und dann noch 100, also 115. Erste Ergänzungszahl 4, zweite Ergänzungszahl 115. Jetzt müssen wir die beiden noch miteinander multiplizieren. 4 mal 115 klingt schwieriger als es ist. 4 mal 100 ist 400, 4 mal 15 ist 60, 460. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist das Ergebnis. Ich mache gleich noch ein Beispiel, damit sich, es geht auch mit kleineren Zahlen, sowas wie 97 mal 88. Jetzt ergänzt man natürlich nicht auf 1000, sondern auf 100. Genau. Also 97 und 3 sind 100. Was machen wir mit der 3? Ziehen wir davon ab, gibt 85. Erste Ergänzungszahl 3, zweite Ergänzungszahl 12. 3 mal 12, 36. Genau. Es geht auch mit noch kleineren Zahlen. 7 mal 8. Hat den Vorteil, dass wir wissen, was rauskommt. Aber die Frage ist, geht es auch mit der Methode? Klar, 7 und 3 sind 10. Also Ergänzungszahl 3, 8 minus 3 ist 5. Das fängt schon mal gut an. Ergänzungszahl 3, Ergänzungszahl 2, 3 mal 2 ist 6, 56. Genau. Sie haben vollkommen recht. Das ist ein Trick, ich sage mal so, der mathematisch immer funktioniert. Ich sage gleich noch ein Wort dazu, wenn Sie wollen. Aber er ist nicht immer sinnvoll. Stellen Sie sich nochmal Multiplikation von dreistelligen Zahlen vor. Wenn wir jetzt sowas wie 217 mal 328 multiplizieren wollten, dann wäre die erste Ergänzungszahl 700 irgendwas, die zweite 600 irgendwas. Wir hätten also ein einfaches Problem, nämlich Multiplikation von kleinen Zahlen, zurückgeführt auf ein schwieriges Problem, Multiplikation von großen Zahlen, was nicht sinnvoll ist, was aber trotzdem funktioniert. Also genauer gesagt müsste man hier oben schreiben, ich will es jetzt gar nicht ausführen, 881 Tausender plus so viel Einer. Also falls Sie den Trick vorführen und dann ist gut, sich das zu merken, dann kann man das machen. Also, das kann man auch in der Schule machen und dann kann man, sobald die Kinder auch mit Variablen rechnen können und Termen, kann man versuchen, diesen Trick in einen Term zu fassen, eine Formel, und dann kommt irgendein nicht besonders schöner Term raus, aber wenn man den auswertet, Klammern auflöst und so weiter, kommt am Ende raus gleich x mal y, wenn die x und y die Zahlen waren, und in dem Sinn funktioniert das immer. Wenn man das hat, kann man dann auch fragen, gibt es auch so einen Trick für Zahlen bis in über 1000 und sowas. Genau, kann man alles machen. Das ist ein der Zahlentricks. Ich habe noch einen zweiten, da muss ich jetzt noch leider ein bisschen abputzen. Aber Sie haben es ja im Kopf. Da gehe ich jetzt mal ganz weit in der Geschichte zurück. Ich habe vorher erzählt von den Griechen, von den Römern, die schon irgendwie Zahlen geschrieben haben, aber die Menschen haben schon längst vorher Zahlen geschrieben. Das sind ganz alte Kulturzeugnisse, etwa 20.000 bis 30.000 Jahre alt. 30.000 Jahre alt. Das ist so die Zeit der Höhlenmalereien. Aus dieser Zeit haben sich einige Knochen erhalten, auf denen viele Striche eingekerbt sind. Und die Archäologen sind sich sicher, da hat jemand eine Zahl aufgeschrieben. Das sind große Zahlen. 19, 25, 55 und sowas. Wir haben keine Ahnung, weshalb, wozu. Aber irgendjemand muss sich der Mühe unterzogen haben, das in den Knochen. Die haben sicher auch viel in Holz eingekerbt. Aber das ist nach 20, 30.000 Jahren natürlich kaputt. So, also ich will Ihnen gleich die Aufgabe rechnen. 21 mal 32. Also die vor 20.000 Jahren hätten 21 Striche gemacht und 32 Striche. Die konnten, soweit wir wissen, nicht multiplizieren. Also es ist auch eine Methode, die nicht von damals kommt, die nur von den Strichen motiviert ist. Ich möchte es nicht so weit treiben. Ich möchte nur die einzelnen Ziffern, also die 2, die 1, die 3 und die 2 mit Strichen schreiben. Und ich mache es so, dass ich der Witz des Verfahrens ist so, dass man die Striche nicht senkrecht macht, sondern schräg. Schauen Sie mal, wie ich die 21 schreibe. Die schreibe ich so. 2, 1. Sie müssen mir kurz vertrauen. Die 32 schreibe ich auch so, auch schräg, aber in der genau entgegengesetzten Schräge. Also so. Sehen Sie noch die 21? Die war hier. 2, 1. Und die 32 sehen Sie auch noch. 3, 2. Wunderbar. Denn wir sind fertig. Das Ergebnis steht da. Wir müssen nur noch die Schnittpunkte zwischen den Linien zählen. Also hier vorne auf der linken Seite habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schnittpunkte. Auf der rechten Seite hier hinten habe ich 1, 2 Schnittpunkte. Und in der Mitte, da müssen wir das obere und untere zusammennehmen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Schnittpunkte und das Ergebnis ist 672. Sagt Ihr Taschenrechner auch. Ja. Es gibt ein Wort von Leibniz, das er im anderen Zusammenhang gesagt hat, aber sagt er, es ist genauso einfach, eine Zahl aufzuschreiben oder Zahlen aufzuschreiben, wie mit ihnen zu rechnen. Das hier ist der Beweis. Muss nur aufschreiben, steht das Ergebnis da. Man kann auch sagen, das ist eine Vorwegnahme der Komplexitätstheorie. Aber können wir auch verstehen, oder? Also, wie kommen die 6 hier zustande? Klar, das ist so ein 2x3-Muster, so ein 6er-Muster wie so ein kleiner Eierkarton. Aber warum steht die 6 hier vorne? Das ist ja 600 eigentlich. Ne? Naja, diese 2 war die 2 von 21, die habe ich als erste gemacht. Also 20 eigentlich. Die 3 ist die 3 von 32. Das heißt, hier vorne rechne ich 10er mal 10er, gibt 100er. Am anderen Ende, das ist die 1 von 21, das ist die 2 von 32. 1er mal 1er gibt 1er. Und in der Mitte habe ich 1er mal 10er oder 10er mal 1er, 10er mal 1er gibt die 10er. Noch eine Aufgabe, A, damit es sich einprägt, B, um Sie ein bisschen zu verwirren. Ganz klein, ein bisschen größere Zahlen, 23 mal 34. Sorry, dass Sie nicht sehen können, aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich male 23, erst 2 Striche und dann 3 Striche. Ich male 34, erst 3 Striche und dann 4 Striche. Und wieder sage ich, wir sind fertig. Es steht da. Wir müssen nur noch die Punkte zählen. Lasst uns das tun. Wir haben da vorne wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hinten haben wir jetzt ein paar mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und in der Mitte haben wir noch mehr. Da haben wir oben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 und 9 sind 17. 6, 17, 12. Was will uns das sagen? Also ich weiß nicht, ob es hier in Linz so ist, aber bei uns wäre es bestimmt so, dass ein Schüler sagen würde, es ist 61.712. Klar. Können wir auch argumentieren, denn hier reicht nicht 23 mal 34, das ist ein bisschen mehr als 20 mal 30, 600, 700, 800, vielleicht 900 würde ich mit mir reden lassen, aber nicht über 60.000. Genau. Sie sind alle schon einen Schritt weiter als ich, was toll ist natürlich. Ich würde erst mal sagen, es ist ganz einfach, das ist die Zahl, die aus 600ern, 17 Zehnern und 12 Einern besteht. Wenn man das so sagt und so erkennt, dann kann man anschließend völlig emotionslos diese Überträge machen. Klar, es bleiben hier noch 2 Einer übrig, dafür gibt es einen Zehner mehr, das wären 18 Zehner, davon bleiben 8 übrig, die 10 Zehner geben 100er und das Endergebnis ist 782. Genau. Wunderbar. Das ist eine schöne Methode, wobei ich, wir können das natürlich diskutieren, nicht so sicher bin, ob das eine Methode ist, um wirklich zu rechnen oder ob es eine Methode ist für uns, die wir schon rechnen können, um uns auf höherer Ebene nochmal verblüffen, verwundern, irritieren zu lassen, um dann nochmal zu gucken, was ist denn wirklich der wunderbare Vorteil unseres Dezimalsystems. Denn letztlich ist es auch nur Ziffernrechnung und deswegen eine ganz, ganz wunderbare Sache. So, ich habe Ihnen noch ein Experiment mitgebracht. Erstmal nochmal so eine, also das mit dem Dodekaeder war eine echte Reminiszenz an Kepler, jetzt kommt so eine halblebige, aber ist auch schön. Das ist eins meiner Lieblingsexponate, Experimente, brauche ich nur 2 Papierstreifen und ein bisschen Klebstoff und eine Schere. Und wir machen aus so einem Papierstreifen etwas ganz Einfaches, also da ist das so ein bisschen instabil, lapprig und so, aus dem, mit dem mache ich einen Ring. Gut, jetzt können Sie eigentlich sagen, so ein Ring, das ist ja wohl was vom Langweiligsten, was es gibt. Und ich will Ihnen da auch gar nicht widersprechen. Denn Sie kennen alle Eigenschaften eines Rings. Sie wissen zum Beispiel, dass der eine Außenseite hat und eine Innenseite. Dass er da oben eine Kante hat und da unten eine Kante. Und Sie wissen auch, was passieren würde, wenn ich mit meiner Schere den Ring so in der Mitte durchschneiden würde. Würden es 2 Ringe geben. Deswegen machen wir das auch gar nicht. Ich klebe es aber mal zusammen. So, ein Ring. So, und ich habe noch einen zweiten Streifen, aus dem machen wir auch einen Ring. Nicht, weil der interessanter wäre. Aber interessant, also nicht nur langweilig, sondern sind auch interessant. Zum Beispiel könnte ich fragen, allgemein, wie kriegt man denn überhaupt was Rundes hin? Also manchmal finde ich es gut, einfach so ganz blöde Fragen zu stellen. Ich kriege mal so. Klar, der Mathematiker würde sagen, mit dem Zirkel. Das ist die Antwort des Mathematikers, klar. Nun hat nicht der normale Mensch hat keinen Zirkel bei sich. Kann man auch anders machen, kann man mit einer Schnur machen. Man kann auch, wenn man schon einen Kreis hat, etwa durch ein Glas oder einen Teller, kann man den nachfahren. In der Küche machen wir auch, wenn wir Speisen machen, genau, wir machen Klöße, genau, irgendwie so oder so. Wir machen solche Schnecken oder Würste irgendwie und legen den dann in der Schnecke zusammen. Man kann auch einen Luftballon aufblasen, es wird auch rund. Man kann was schleudern. Und man kann unter anderem auch ein Material nehmen, das so eine gewisse innere Spannung hat und das dann zusammenfügen. Dann hat man sowas, was überall die gleiche innere Spannung hat. Und dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als rund zu werden. Das ist der gleiche Grund, weshalb Seifenblasen rund sind. Ich habe auch überall die gleiche Spannung und deswegen hat eine Seifenblase keinen Anlass, irgendwo eine Ecke zu bilden oder so einen Pfeil da nach außen. Genau. So, jetzt haben wir 2 solche Ringe, 2 Kreise und die könnten wir jetzt zusammenbringen. So zum Beispiel, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, also Kepler hat schon bevor er in Linz war, ein wunderbares Buch geschrieben vom sechseckigen Schnee, wo er von dem Sechseck des Schnees ausgeht und überall dann in der Welt Sechsecke entdeckt, zum Beispiel um einen Kreis herum. Wenn Sie da gleich große Kreise zeichnen, passen genau 6 hin. Und dann gibt es so ein Wabenmuster eigentlich, so ein hexagonales Muster, was auch bei den Bienen so machen. Und da ist er zu seiner Kugelpackungsvermutung und allem Möglichen gekommen. So, Aber wir machen es nicht so wie Kepler, sondern wir machen noch eine kleine Änderung. Ich lasse den unteren Ring so, wie er ist und drehe jetzt den oberen von vorne nach hinten. So. Genau, die sind jetzt im 90 Grad Winkel, stehen senkrecht aufeinander, wenn man so ausdrücken möchte. Und so klebe ich die zusammen. Und wenn Sie das Experiment machen, ich bin ziemlich überzeugt, dass Sie das machen werden, Sie wissen es noch nicht, aber ich weiß es schon, dann müssen Sie an der Stelle ein bisschen aufpassen. Sie sollten die ganze Kontaktfläche mit Klebstoff bestreichen. Also so, dass das richtig gut klebt. Ich nehme übrigens so einen Klebestift und keinen Flüssigkleber, weil der nur das Papier auflöst. So, jetzt klebe ich so zusammen, so dass die beiden Ringe senkrecht aufeinander stehen. So. Ich weiß nicht, ob das schön ist, ist mir auch egal, weil jetzt kommt das eigentliche Experiment. Jetzt schneide ich das durch. Ich schneide den einen Ring in der Mitte, längs in der Mitte durch. Einmal ganz außen rum und dann den anderen. Und Mann, ich habe größte Hochachtung vor Ihnen, aber wenn ich in Deutschland auch manchmal an Unis Vorträge halte und da in der ersten Reihe meine verehrten Kollegen sitzen, dann sind die an dieser Stelle mucksmäuschenstill. Weil sozusagen keiner drangenommen werden will. Sagen anschließend dann immer, ist eigentlich klar. Aber wir gucken mal, ob es Ihnen auch eigentlich klar ist. Ich fange einfach mal an hier, mich reinzubohren und dann zu schneiden. Also Sie sehen, technisch ist das furchtbar einfach. Und klar, der letzte Schnitt ist immer der interessanteste. Da passiert was. Also jetzt letzter Schnitt der ersten Runde. Also gab es zu meiner Schulzeit noch nicht. So eine Art Handschellen. Man kann es auch noch ein bisschen so hinhalten. Da ist so ein kleiner Kopfhörer, kann man auch sagen. Aber der Kopfhörer sagt uns, was ist aus dem zweiten Ring geworden. Aus dem zweiten Ring ist jetzt dieses Band geworden. Das heißt, ich muss jetzt nur noch dieses Band durchschneiden. Noch viel einfacher. Und was entsteht? Das hier entsteht aus zwei Kreisen. Also dem rundesten, was man sich vorstellen kann, wird sowas Eckiges, so ein Rahmen, so ein Quadrat. Es geht auch wieder zurück übrigens, genau, Handschellen und dann, wollen wir sowas machen? Ja, genau. Sagen wir mal die Quadratur von zwei Kreisen. Das ist ein ganz wunderbares Experiment, nur noch ganz zum Schluss. Und zwar deswegen, weil ich überzeugt bin und das schon oft beobachtet habe, dass in dem Moment, in dem Sie dieses Ding zum ersten Mal sehen, dass in diesem Moment irgendwas in Ihrem Gehirn passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was. Ich bin auch kein Hirnforscher. Aber ich bin überzeugt und ich will Ihnen das gleich beweisen, Ihr Gehirn weiß schon alles über dieses Experiment, auch Erkenntnisse, die Ihnen noch gar nicht bewusst sind. Und dazu stelle ich zwei Fragen. Die erste Frage heißt, wenn ich nicht zwei gelbe Ringe benutzt hätte, sondern einen gelben und einen roten, wie würde denn das jetzt aussehen? Oh, genau, ich sehe schon ein paar typische Handbewegungen, genau, ist auch klar. Sie erinnern sich, das hier war ein Ring. Wenn das der rote Ring gewesen wäre, dann wäre jetzt rechts und links rot, oben und unten gelb oder genau umgekehrt. Gegenüberliegende Seiten hätten die gleiche Farbe. Und wenn der eine Ring klein und der andere groß gewesen wäre? Genau. Das sagen jetzt 100 Leute auf einmal, Rechteck. Und beobachten Sie sich genau. Sie sagen nicht, das würde ich aber so aus nochmal ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Oder Sie sagen auch nicht, das muss der mir erstmal beweisen. Sondern Sie sagen das völlig entspannt. Sie wissen das hundertprozentig. Und ich glaube, das kommt daher, weil Ihr Gehirn das schon vor 2 Minuten wusste. So, vielen Dank bis hierhin. Ich hoffe, dass ich Ihnen schon ein bisschen Freude gemacht habe und wir freuen mich schon auf das Gespräch mit Ihnen jetzt. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir kommen jetzt sozusagen in die Frage Zeit. Wir haben ein bisschen davon. Ich melde schon mal an. Ich erlaube mir aber trotzdem vorneweg noch eine zu stellen. Ist natürlich wahrscheinlich eine ganz schwierige, weil Ihr Leben sozusagen Mathematik ist. Aber was ist denn für Sie selber sozusagen das skurrilste mathematische Objekt?
Das skurrilste.
Oder spannendste. Oder Ihr Lieblingsobjekt.
Das sind schon verschiedene Fragen.
Ja. Sie können eine ziehen.
Also, ich antworte mal so ungefähr erst. Also für mich, ich bin, also man kann ja, das frage ich meine Gäste auch immer, wovon seid ihr in Mathematik fasziniert? Da gibt es ja die Antwort von Zahlen, von Rechnungen, von Körpern, von Figuren, von Funktionen, was weiß ich. Ich bin eigentlich davon fasziniert, dass die Mathematik so was Klares ist. Sowas, manchmal zeigt sich das nicht, auch mir nicht, so schnell. Da muss man ganz lange manchmal dran arbeiten, manchmal, bei vielen Dingen bin ich auch noch nicht fertig. Aber das ist so ähnlich wie dieser Aha-Moment, den ich am Anfang gesagt habe. Man guckt sich bei der Forschung jedenfalls so Dinge irgendwie an, irgendwelche Situationen, irgendwelche Fragestellungen, versucht alle Methoden, die einem einfallen und die man liest und von jemand hört, anzuwenden. Man kommt subjektiv keinen Millimeter voran und dann, wenn es gut geht, irgend in einem völlig Moment, in dem man nicht dran denkt, merkt man plötzlich, boah, genau so ist es. Dann offenbart sich sozusagen eine Welt und ich jedenfalls musste das dann ganz schnell auch schriftlich in was andeutungsweise festhalten, weil diese Momente nicht rekonstruierbar sind. Und das sind aber die wirklich die Top-Glücksmomente. Also das ist, dass auch ganz schwierige, komplexe Dinge im Grunde klar sind.
Mhm. Ja, vielen Dank. Wir haben hier hinten schon die erste Frage.
Im Anschluss an Ihre zweidimensionale Multiplikationsmethode. Ließe sich die auf drei Dimensionen und auf die Multiplikation von drei Zahlen erweitern?
Ja, das wäre ja immer noch zweidimensional. Also drei Zahlen, da hätte man halt dann, was weiß ich, wenn das 123 wäre, hätte ich da vorne noch einen Strich. 1, 2, 3, ne?
Nein, ich meine, dass man in die dritte Dimension geht und drei Zahlen miteinander multipliziert.
Ich weiß, was Sie meinen, ich weiß aber nicht, was da rauskommt. Und ich sage mal, grundsätzlich ist Multiplikation ja etwas, was sich auf zwei Zahlen bezieht. Also das ist eine Ausrede, aber wenn man drei Zahlen multiplizieren, macht man das ja auch real so, dass man erstmal zwei Zahlen multipliziert und das Ergebnis mit der dritten Zahl multipliziert. Assoziativ gesetzt und was man da alles machen kann. Aber also das, ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber vielleicht sagen Sie mir es nochmal.
Ich weiß es auch nicht. Darum frage ich.
Alles klar, aber gute Frage, genau. Das Dreidimensional ist auch so schwer vorzustellen.
Ne? Hier vorne noch mal eine Frage,
ja, bitte. Ja, ich habe eine ganz einfache Frage. Und zwar habe ich einen Schüler erlebt, der in drei Monaten also seinen Schülern schon wieder Mathematik beibringt, und zwar das ganze Schulprogramm von 13 Jahren. Und der sagte, Mathematik, was bedeutet das eigentlich? Also ich wusste die auch nicht die Antwort. Was bedeutet Mathematik? Aus dem Griechischen sagt er, dass
so,
das ist die Kunst des Lernens,
genau,
ist
genau.
Mathematik. Mhm. Ja? Ja, weiß keiner, aber das fängt alles mit Mathematik an. Also wir fangen eigentlich mit Mathematik an. Das ist die Grundlage eigentlich von allem. Danke.
Genau, das kann ich nur bestätigen. Oder sagen Sie, genau.
Komm mal. Sie haben gerade vom goldenen Schnitt gesprochen. Soweit ich mich erinnern kann, ist es so, der kleine Teil verhält sich zum Großen, so wie das Große zum Gesamten.
Ja.
Und das wird in der Architektur angewandt und gilt als harmonisch und schön. Warum ist das so? Gibt es da Erklärung dafür?
Ja. Soll ich gleich was sagen? Also, dass der goldene Schnitt, das war das hier bei dem kleinen Fünfeckchen, dieses Verhältnis von den zwei Strecken, das ist der sogenannte goldene Schnitt, kann ich den auch größer zeigen. Es wird behauptet, dass die Menschen durch den Bauchnabel, die Körpergröße durch den Bauchnabel im goldenen Schnitt geteilt wird. Das heißt, wenn ich meine Körpergröße messe, 1,81 Meter, dividiere durch den Teil von unten bis zum Bauchnabel 1,11 Meter, ich weiß seit einiger Zeit, wie hoch mein Bauchnabel ist, kommt das Gleiche raus, wie wenn ich den größeren Teil, den 1,11 Meter, durch den Rest, 70 Zentimeter, teile. Jedenfalls so ungefähr. Das steht schon im ersten Mathematikbuch der Welt, in den Elementen von Euklid. also als Konstruktionsaufgabe. Das hat aber keine Sonderbedeutung. Das ist eine von vielen Aufgaben, die bei Euklid steht. Der hat dann eine Geschichte durchgemacht, Kepler. Das ist ja toll, dass Sie die Frage stellen. Kepler sagt, das kann ich jetzt nur grob zitieren, es gibt zwei großartige Schätze in der Geometrie. Das eine ist der Satz des Pythagoras und das andere ist, dass wir die Teilung nach dem folgenden Schritt, wie wir es heute nennen werden. Aber für Kepler war der goldene Schnitt nicht ein Maß für Schönheit. War nicht. Das war rein innermathematische Schönheit. Und das kam erst im 19. Jahrhundert auf. Das war ein Herr Zeising, der, würde man sagen, der so hart am Wissenschaftsbetrieb vorbeigeschrammt ist und ein nicht besonders glückliches Leben hatte, aber dann halt der Überzeugung war, es gibt's ja manchmal, manche haben recht, manche haben nicht recht, ich weiß, wie es geht. Und die ganzen Professoren und so sind eigentlich, die haben keine Ahnung, aber ich weiß, wie es geht. So einer war der. Und der hat also den goldenen Schnitt überall gesucht und gefunden. In der Kunst, überall. Und seitdem ist es sozusagen so im Schwange. Es gibt einen berühmten Architekten, Le Corbusier, des 20. Jahrhunderts, der hat sozusagen auch eine Art Philosophie draus gemacht. Der sagte, ich will Architektur haben, die dem Menschen dient, die für den Menschen gemacht ist. Und sein Schluss war dann, der Mensch ist nach dem goldenen Schnitt gemacht, Bauchnabel ist einer, aber dann überall, also wo man immer misst, kommt, wenn man großzügig ist, der goldene Schnitt raus. Und deswegen hat er auch seine Häuser nach dem goldenen Schnitt gebaut. Die haben sich aber nicht so besonders bewährt. Also das sind auch Häuser, die man heute nicht mehr bauen würde. Trotzdem, Sie haben recht, in der Architektur ist der goldene Schnitt immer noch als ein Maß von Schönheit da. Natürlich wird nicht moderne Architektur, wird auch anders gemacht, aber sozusagen die Architekturstudenten werden das auch beigebracht im Sinne von, probiert es mal damit. Wenn euch nichts anderes einfällt, ist es schon mal ein Maß, was habt. So ähnlich wie Symmetrie auch sowas ist und Gestaltungsprinzip.
Wir haben hinten eine Frage und dann kommen wir zu Ihnen. Entschuldigung.
Sie haben in Ihrer ersten Demonstration eindrücklich erklärt, mit einer Methode, wie man multiplizieren kann, ohne dass man die herkömmliche Multiplikation verwendet. Jetzt kann ich mich erinnern, da hat es bei Wetten, dass so richtige Mathematik-Genies gegeben, die haben sechsstellige Zahlen mit sechsstelligen Zahlen multipliziert in einer Kopfrechnungsart, die man ja nicht weiß, wie funktioniert das?
Ja, solche Menschen kenne ich auch. Wir haben im Mathematikum schon zweimal die Kopfrechen-Weltmeisterschaft gehabt. Das sind hochinteressante Menschen, aber auch schwierige Menschen und in der Regel auch keine glücklichen Menschen. Und die können halt eine Sache super. Also da gab es einen, der kann, das war glaube ich auch schon mal in Wetten, dass zweistellige Zahlen hoch zweistellige Zahlen, 78 hoch 93 kann der. Und dann kommen irgendwelche Fantasiezahlen raus, die kein Mensch sonst ausspricht, kann der aber aussprechen. Oder es gibt Leute, ich habe einen Japaner, war da, der konnte unglaublich schnell multiplizieren. Das ist ein Spiel, der mit einem Computer gehabt wurde, so lange Zahlen, eine Sekunde gezeigt, 10 solche Zahlen, dann können das Ergebnis hinschreiben und sowas. Ist schon bewundernswert, aber das sind so, ich würde sagen, so Zirkuskunststückchen eigentlich. Das sind viele, also es gibt, ich kenne einen, der ist, also von einem weiß ich sicher, er ist normal. Der ist Buchhalter in Norddeutschland irgendwo und der macht halt in seiner Freizeit. Er kann das auch. Ich habe ihn gefragt, wie merken Sie sich die Zahlen? Das sind auch also ein bisschen Gedächtnisdinger. Ich sage, ach, wissen Sie, das ist ganz einfach. Wenn ich so eine Zahl sehe, 7835, dann sage ich, die ist schön, das ist schön und dann kann ich das. Also ganz, aber andere, muss man auch sagen, die haben zwar ihre Wetten, das Auftritte, aber ihr täglich Brot verdienen sie mit Volkshochschulkursen.
Aber man weiß nicht, wie er es macht,
oder? Ich habe schon mehrere versucht zu befragen, auch den Gerd Mittring. Der
kann sich das erklären?
Nicht so, dass ich das verstehe.
hier haben wir erst, Entschuldigung, zuerst kommt. Dankeschön.
Eine ganz andere Frage. Mathematik ist ja was Faszinierendes, sonst wären ja nicht so viele Zuhörer hier. Die Frage ist, warum gelingt es in der Schule, gerade Mathematik zu so einem Angstfach, zu einem uninteressanten Fach aufzubauen? ginge das auch anders?
Gut, wenn ich das wüsste, dann, also so genau wüsste, dann genau, könnte ich die Welt retten. Ja, also der Befund ist ja eindeutig. Da kann man gar nichts sagen. Es gibt zwar begeisterte Mathematiker, die auch in der Schule begeistert sind, aber jeder kennt in seiner Umgebung Leute, da brauchen wir bloß anzutippen und dann sagen die, boah, nee. Und dann vorne an der Tafel und ich wusste nichts mehr und so. Also ich habe da auch nur Vermutungen. Das eine ist natürlich, dass die Schule muss den Kindern und Jugendlichen beibringen, wie gewisse Rechnungen gehen. Und natürlich wird es bei einer guten Lehrerin, bei einem guten Lehrer auch motiviert. Da gibt es ja anschauliche Beispiele zu Beginn. Aber dann ist die Tendenz ganz stark. Wir haben es irgendwie mal die Formel für Addition von Brüchen oder sowas. Und das ist sozusagen das gelobte Land, aus dem uns niemand mehr vertreiben soll. Das ist das eine. Also ich finde auch die formale Sprache was Tolles und Wichtiges und eine der größten Kulturleistungen ist, die muss immer wieder zurückgekoppelt werden an reale Anwendungen, reale Vorstellungen. Das andere ist, auch was im Grunde Gutes, in der Mathematik geht es ja ganz scharf um richtig oder falsch. Ist ja erstmal toll. Wir wissen genau, was ist richtig und was ist falsch. Wir müssen nicht rumdiskutieren, sondern es ist so. Aber das hat also zwei Effekte. Das eine ist schon, dass das auch ein bisschen unbarmherzig ist. Wenn man was nicht hundertprozentig richtig hat, ist es schon falsch. Also merken wir auch an der Universität, wenn bei Examensarbeiten oder gar bei Doktorarbeiten, wenn halt ein Beweis nur 99%ig richtig ist, ist es noch nichts. Und auch sonst in Geografie oder so hätten die schon viel gearbeitet und hätten schon viele Zwischenergebnisse, die sie dann schon mal aufschreiben könnten. Das ist manchmal schon ein bisschen, geht an die Nieren. Aber der zweite Effekt ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer quasi automatisch, ohne dass sie einen bösen Willen haben, ich unterstelle das mal allen eigentlich, automatisch in die Rolle des Herrs über richtig und falsch kommen. Und das merken wir ja auch daran, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns ist es sicher so, dass eine Aufgabe von den Schülern als richtig anerkannt wird, wenn der Haken drunter ist vom Lehrer oder richtig dasteht und falsch, wenn da ein F dran steht. Während gerade in Mathematik es ja so wäre, so sein könnte, dass wir selber rauskriegen, ob es richtig oder falsch ist. In Deutsch hat ein guter Lehrer einen unendlichen Vorsprung. Der hat hunderte von Büchern gelesen, schon zig Aufsätze korrigiert. Aber im Deutsch wird rumdiskutiert um Interpretation und so, wie wenn das alles Kenner wäre. In Mathe könnten wir eigentlich die Schüler selber rauskriegen lassen. Ist 7 mal 5 wirklich 35 oder nicht doch 36 oder 48 oder sowas? Genau. Also ich habe da nur Vermutungen und bin da ein bisschen vorsichtig, dass ich nicht in diese Rolle komme, aber ich habe auch nur Vermutungen und schon gar keine Lösung.
Bitte. Ja, ich hätte eine Antwort oder eine mögliche Antwort zu diesen Wunderkindern und Zirkusshows. Ich habe mich mit Asperger-Syndrom beschäftigt und da gibt es halt auch so Leute, die super rechnen können.
So deutlich wollte ich es nicht sagen.
Und ich weiß, der Daniel Tammet, der hat mal vor ein paar Jahren den Rekord gebrochen in Kommastellen nach Pi auswendig aufsagen. Und bei dem weiß ich, dass er Synästhesie hat. Also der sieht Zahlen in Farben und Formen und stellt sich das als Landschaft vor. Und er sagt, wenn er multipliziert, dann vermischen sich sozusagen die Farben und dann kommt die neue Zahl raus und die stimmt.
Genau.
Ja. Es gibt auch andere Wundermenschen, genau, die dann halt andere Begabungen haben. Aber das ist so einer und ich glaube auch nicht, dass sie alle gleich arbeiten.
Nee.
Das andere, ich habe aufgehört, als sie 30.000 Jahren gesagt haben, weil man weiß oder man nimmt an, dass vor 30.000 Jahren die Leute angefangen haben zu kochen. Und jetzt frage ich mich, ob da ein Zusammenhang besteht zwischen dem Zählen und dem Aufschreiben und dem Kochen.
Ja, die Beweislage ist äußerst dürftig.
Die, die Suppe ist drin.
Nein, vielleicht, dass man Vorräte aufschreibt oder sowas.
Ja, ja, klar, klar. Das kann gut sein. Sicher, ich vermute, man hat das Kochen nicht angefangen, indem man erstmal Rezepte gemacht hat. Das wäre sozusagen der mathematische Vorgang. Wir machen erstmal Rezepte, dann kochen wir. Nee, das hat man ja alles ausprobiert und dann auch gemerkt, dass man da auch was anderes zubereiten kann. Ja, interessanter Gedanke. Weil natürlich, wo findet man archäologische Dinge? Entweder bei Begräbnis, in Begräbnisstätten oder bei irgendwelchen Feuerstellen. Und ich glaube, mindestens der eine Knochen, den wir im Mathematikum haben, Replikat, aber Original ist kaputt, der stammt aus einer Feuerstelle, weil da das Alter mit der Holzkohle außenrum festgestellt wurde. Was natürlich gut ist, nicht Frittatensuppe oder sowas dann bedeutet.
Ich hätte ganz kurz eine Frage, es kommt bei Ihnen in der Sendung ja auch vor, Mathematik zum Anfassen, falls Sie den nicht kennen, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, Bayern Alpha, Mathematik zum Anfassen, ganz großartig. Sie sind da, glaube ich, mal kurz eingegangen auf dieses Dutzendsystem und das Dezimalsystem. Mhm. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, können Sie da nochmal was drüber sagen, wann da der Wechsel stattgefunden hat und ob wir noch nachvollziehen können, warum das Dutzend früher so relevant war?
Also, das würde ich gerne noch ein bisschen ausweiten. Das geht darum, vernünftige Zahlensysteme zu haben. Und das einzig vernünftige Zahlensystem, das man sich heute vorstellen kann, ist ein Stellenwertsystem. Das ist sowas wie das Dezimalsystem. Da gibt es Einer, Zehner, Hunderter, Tausender. Nicht wie die Römer. Bei den Römern war bei M Schluss erstmal. Also mehr als 1000 hätten die gar nicht schreiben können. Wenn die 100.000 hätten schreiben wollen, hätten die 100 M's machen müssen. Die haben dann in der Spätantike noch Zusatzzeichen erfunden. Aber es war klar, für jede neue Größenordnung brauche ich ein neues Zeichen. Wir kommen mit 10 Zeichen aus. Und egal wie die Finanzkrise und so weiter ist, Billionen, Billiarden und so weiter, wir Zahlen schreiben können wir. Daran scheitert es nicht. Genau. So, und das erste Stellenwertsystem war ein 60er-System. Das haben die Babylonier etwa vor 4000 Jahren, 2000 vor Christus gemacht, heutiger Irak. Kann drüber spekulieren, will ich jetzt gar nicht machen, warum das ein 60er-System war, also die Ziffern 1 bis 59. Null hatten sie noch nicht. Aber wir merken es heute noch an der Uhr, 60 Minuten, 60 Sekunden und an der Gradmessung 360 Grad. Das waren die ersten. Also ich will nur sagen, das Dezimalsystem hat auch Konkurrenten gehabt. Das war der erste reale Konkurrent. Der zweite reale Konkurrent, theoretische Konkurrent, waren das 20er-System. Etwa die Maya in Mittelamerika hatten ein 20er-System. Ich sage immer, da ist es warm. Die sind wahrscheinlich barfuß gelaufen, haben nicht nur mit den Fingern, sondern auch mit den Zehen gerechnet. Das ist aber aus. Die hatten auch die erste historisch erste Null. Die sind aber das System ist ausgestorben, weil die Maya ja etwa um das Jahr 1000 an ihrem Luxus, muss man sagen, gestorben sind. Genau, also das ist ein Menetegel fast. Wir haben wirklich Luxus gehabt, Wasserspiele und alles mögliche. Und dann hat es 3 Jahre nicht geregnet und dann war die Kultur binnen wenigen Jahren fertig. So, 12er-System, ich glaube, es gab kein, soweit ich weiß, kein Zahlensystem auf Basis 12, aber die 12 ist eine wichtige Zahl. Auch aus ähnlichem Grund, warum die 60 eine wichtige Zahl ist, weil die 12 so viele Teile hat. Man kann 12 in Zweierpäckchen aufteilen, in Dreierpäckchen, in Viererpäckchen, in Sechserpäckchen. So viel, und das ist gut. Deswegen hat 12 so eine Abschlusseigenschaft, so eine ganz runde, in sich perfekt stimmige Zahl. Man sagt ein Dutzend, es gibt in der Religion die 12 Jünger, die 12 Stämme und so weiter, die 12 Monate im Jahr, an vielen, vielen Stellen, wo es klar ist, das ist jetzt fertig. Also Religion, Christentum, ganz klar, der 13. Jünger, das Teufelsdutzend und so. Also da würde ich sagen, das ist sozusagen noch ein Nebengleis, das hat nichts mit dem Zahlensystem zu tun, sondern das ist die Zahl 12 persönlich. Mhm.
Gut, wir haben jetzt 2 weitere Fragen hier vorne und dann hinten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Norbert ist.
Ja, ich möchte mal auf die Gehirnforschung der letzten 10 Jahre eingehen. Weil in die Gehirnforschung der letzten 10 Jahre, da hat man festgestellt, dass das Gehirn kein Muskel ist und nicht durch Übung lernt, sondern durch Begeisterung. Und jetzt haben wir aber in der Mathematik häufig, haben Kinder eigene Wege, die aber vom Lehrer gar nicht anerkannt werden. und auch zum Ergebnis führen, aber trotzdem sagt der Lehrer, will seinen Weg durchsetzen. Und da ist das Problem. Heute gibt es Schulen, wo die Schüler untereinander Informationen sich abgeben, in Begeisterung bleiben und nicht mehr in Aber, sondern in Und und nicht mehr in Nein, sondern in Ja, also in Akzeptieren. Und die lernen viermal so schnell wie wir. Also das ist heute das Ergebnis auf der Schulebene und das kommt jetzt auch nach Österreich langsam, dass man einfach merkt, wir Schule haben wir noch gar nicht begriffen, weil wir immer noch Konkurrenz machen. Du bist besser, du bist schlechter, du hast schlechte Zensuren und wenn einer schlechte Zensur hat, ist eine Abwertung und das blockt ihn schon ab, auch in Mathematik und gerade in Mathematik. Danke.
So, wir haben jetzt dann mehrere, vielleicht Ziegler daneben, weil es da sind, dann gehen wir zu Ihnen rüber und dann gehen wir wieder zu Ihnen.
Ich habe eine Frage und zwar, was es auf sich hat mit der sogenannten Lebensblume. Ja, und mit dem Torus, das ist eine Form, das schaut aus wie ein Apfel und ist ein prägendes Muster für den ganzen Kosmos. Wissen Sie da etwas drüber?
Also die Lebensblume sagt Torus. Mir jetzt nichts. Torus ist klar das mathematische Ding. Ja. Das ist so ein Bagel oder so ein Ring, Donut. So ein Kranz, genau, Donut. Genau. Das ist eine interessante Struktur, die sozusagen etwas weiter als die Kugel, die können wir uns noch relativ gut vorstellen. Ne? Auf dem Torus passieren schon interessante Dinge, aber man kann sich sozusagen gerade noch vorstellen, während es dann weitergeht. Aber sorry, Lebensblume, wissen Sie mehr als ich.
Genau. Danke.
Gut. Jetzt sind wir bei Ihnen.
Ja. Kurze Frage zu den 12 nochmal. Kann es auch sein, dass die 12 daherkommt, dass die 12 Monde auf das Jahr passen. Also, dass man daher auf die 12 kommt.
Was heißt die 12 Monde?
Eher 12 Monate, also 12 Mondumläufe, 12 Vollmonde auf ein Jahr.
Ja, gut, das sind ja 13. Also, klar, ich sag's mal ein bisschen karikierend. Wenn wir Menschen die Welt erschaffen hätten, die wir alles wissen, dann hätten wir es natürlich richtig gemacht. Dann würden wir sagen, also wir können ja nicht, was ein Tag ist, ist klar. Das ist, wenn sich die Erde einmal um sich selber dreht. Was ein Jahr ist, ist auch klar, wenn die Erde einmal um die Sonne sich dreht. Und blöderweise ist es so gemacht, wer immer das gemacht hat, dass das nicht aufgeht. Ja, das sind nicht 360 Tage wäre eigentlich das Richtige. So hätten wir es gemacht. Und es sind 365, aber es stimmt auch nicht. Es sind 365 plus ein Viertel, aber es stimmt auch nicht. Es ist ein bisschen weniger als 365 und ein Viertel. Also es passt hin und vorne nicht. Aber damit müssen wir leben. Wenn wir das gemacht hätten, wäre es exakt, also so hat zum Beispiel die Französische Revolution gesagt. Die hat ja gesagt, puh, die Natur, göttliche Sachen, Religion, alles Mist. Wir wissen, wie es geht. Also eine extreme Hybris. Und deswegen, bei uns hat es ja 360 Tage, jeder in 12 Monate, jeder Monat hat 30 Tage und das machen wir in 3 Wochen, 10 Tagen. Genau. Nur 3 Sonntage. Deswegen, daran ist letztlich auch gescheitert. Genau. Und dann, das hatten die Maya übrigens auch, am Ende gibt es eigentlich 5 Schalttage. Aber das war irgend sowas, ich weiß gar nicht, ob die das als Tage bezeichnet haben, sondern bleibt man zu Hause und wartet, bis es vorbei ist und dann geht es wieder von vorne los. Genau.
Jetzt kommt aber noch die spannende Anschlussfrage. Sie haben schön erklärt, wie der Kepler auch versucht hat, mit den platonischen Körpern die Ellipsen zu erklären oder besser gesagt das Modell der Planeten mit den platonischen Körpern darzustellen. Wissen Sie ein bisschen genauer, wie er von dem Kreis dann auf die Ellipse gekommen ist? Am Mars schon, aber wo ist sozusagen der Punkt, wo er gemerkt hat, die Ellipse ist tatsächlich das Richtige?
Das weiß ich leider nicht genau. Da sitzen Sie hier sicher Experten, die es viel besser wissen. Das ist, auf was Sie anspielen, ist ja diese berühmte Zeichnung im Mysterium Cosmographicum, wo diese platonischen Körper und jeweils Umkugel und Innenkugel so grob den angenommenen Kreisen der Umlaufbahn entsprechen. Kepler war ja jemand, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit allen verderbe, aber Kepler war eigentlich jemand, der, das war ja so ein Schönheitssucher. so ein Strukturenerkenner überall. Also das war sein Ding, dass er Strukturen erkennt. Und das hat er ja auch religiös gedeutet. Es war ein Ausdruck dafür, dass Gott die Welt geschaffen hat und das nicht irgendwelche Zufallsprodukte sind, wie mit den 365, irgendwas Tagen. Und deswegen hat er am Anfang, das wäre ein ganz frühes Werk, das noch so ein bisschen zurechtgezimmert, ne? Würde ich mal sagen. Aber später, er war auch ein richtiger Naturwissenschaftler und hat gesagt, gegen die Empirie ist kein Kraut gewachsen, wenn es so ist, ist es so. Und aber wie er wirklich auf die Ellipsen kam, weiß ich nicht.
Sorry. Ja, das war, glaube ich, entscheidend war damals die Daten von Tycho Brahe,
genau.
Die einfach zwingend genau, dazu
aber
geführt
wir
haben.
Sehen, im Endeffekt. Also das muss man erstmal sehen. Wenn wir die Planeten angucken, sehen wir keine Ellipse.
Also es gibt dieses Ideal, halt diese Idee der Platonen, ich habe bei Carl Sagan mal drüber gelesen und das ist im Endeffekt, es hat nicht funktioniert, das Modell mit den platonischen Grundkörpern. Also es ist nie zusammengekommen. Wir haben hier hinten noch eine Frage.
Ja, ich möchte noch nachfragen zu der Erfindung unseres modernen Zahlensystems durch die Inder, insbesondere die Null und den Stellenwert. War das sozusagen ein mathematischer Geistesblitz oder ist das eher pragmatisch entstanden? Ist das historisch irgendwie dokumentiert?
Nein. Das erste, also die letzte Frage ist ganz einfach. Das erste Dokument, was wir haben, ist eine Inschrift, wo zwei Zahlen draufstehen, die, wo jeweils eine Null vorkommt. Und es ist so selbstverständlich, so ohne Aufregung geschrieben, dass klar ist, das war damals schon üblich. Also wir wissen weder, wer das erfunden hat, noch wo es genau erfunden wurde, noch also diese Steintafel ist, glaube ich, so ungefähr 750, aber man nimmt deswegen an, das war schon einige zig Jahre mindestens vorher. Ich glaube schon, dass das eine echte Entscheidung war. Denn vorher war man, glaube ich, so ein bisschen blockiert dadurch, dass man sagt, wie soll ich denn das Nichts darstellen? Also klar, wenn ich die Zahl in unserer Sprachweise 205 habe, dann würde ich sagen 200er, 5 einer. Und die Babylonier und alle haben dazwischen eine Lücke gelassen. Was natürlich zu allen möglichen Streitigkeiten führt. Wenn ich Ihnen 205 Euro schulden würde und würden 2,5 schreiben, würde ich sagen, nein, das ist keine Lücke, da habe ich nur aus Versehen ein bisschen auseinandergeschrieben, während Sie genau umgekehrt argumentieren würden, das ist nicht auseinandergeschrieben, sondern es sind vielleicht zwei Lücken sogar dazwischen und Sie kriegen 2005. Und es wurde damals gelöst, wie es heute auch gelöst würde, nämlich mit Juristen. Sie würden sich anhalten, wir würden uns in der Mitte einigen und keiner wäre glücklich. Deswegen war die Null eine wirkliche Entscheidung, ein wirkliches Erkennen, um über das Nichts überhaupt sprechen zu können, um mit dem arbeiten zu können, muss ich das bezeichnen. Und also bei den, ich bin jetzt nicht der absolute Mathematikhistoriker, aber so, jedenfalls die Quellen, die Sekundärquellen natürlich sagen das, dass die Inder das nicht nur als Lückenzeichen benutzt haben, sondern auch als Zahl. Also dass man sowas hat wie 17 plus 0 ist 17 oder irgendwas. Also das auch als Zahl im Sinne von Rechenoperationen schon aufgefasst haben. Insofern würde ich schon sagen, ja, das war ein entscheidender Schritt, der die Menschheit vorangebracht hat, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen.
Und um noch eine ergänzende Frage stellen zu dürfen. War den Indern dann auch schon bewusst, was 17 mal 0 bedeutet und 17 dividiert durch 0? Oder sind die noch nicht so weit fortgeschritten?
Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, 17 mal 0 ist eigentlich eine einfache Vorstellung. 17 mal nichts, genau. Also das ist da muss ich noch gar nicht so viel rechnen, ich glaube. Genau. Und durch 0 ist ja ein bisschen ein schwieriges Thema.
Genau.
Also ich glaube, das ist den, also die waren ja, man wollte ja reale Dinge rechnen. Wo gibt es denn eine Aufgabe im täglichen Leben, wo ich 17 durch 0 rechnen muss? Nirgends. Also muss irgendwelche Zahlen darstellen und dann, wenn man Stellen hat, mit 0 multiplizieren, wenn ich schriftlich multipliziere, natürlich. Genau, aber das löst Ihnen kein einziges praktisches Problem.
Genau. Ja, es gibt sicher noch Fragen. Und da gehen Sie schon nach oben, also wir fangen mal hier an, in der vorne Erscheinung und dann ganz hinten.
Ja, ja.
Ich wollte nur eines kundtun, das in der Schule bekannt war, dass eine Klasse in Mathematik sehr schlecht war. Und die Lehrerin hat einen Test gemacht und nach einer Woche kam sie zurück mit den Heften und hat eben gesagt, ihr seid wirklich so schlecht in Mathematik, ich habe 75% 5 gegeben. Worauf dann in der letzten Bank einer aufstand und hat gesagt, sind wir überhaupt so viele?
Sehr gut, sehr gut.
Da hinten haben wir. Und dann bei Ihnen. Okay.
Mein Sohn war gerade vorige Woche im Velios mit seiner sehr Klasse, gut. mit seiner sehr Schulklasse. Gut. Was einerseits gut ist, auf der anderen Seite, sie fahren halt genau einmal im Jahr hin. Und den Rest des Jahres verbringen sie im Klassenzimmer mit
Herr Ludwig würde das hier Büchern. Gerne ändern.
Könnte man das nicht umdrehen?
Also,
oder ja. vielleicht ein bisschen ernsthafter gefragt, so Einrichtungen wie Velios oder das Mathematikum in Gießen, hätten die nicht auch die Aufgabe, mehr hinaus in den Schulalltag, in die Schulen rauszugehen, anstatt zu warten, dass halt einmal im Jahr eine Exkursion vorbeikommt?
Also zwei Antworten darauf, drei Antworten. Das eine ist natürlich, wir können auch nicht alles. Sie würden gerne noch ein paar mehr Schulklassen haben, aber auch nicht 10-mal so viel. Das wäre dann irgendwann ist das Haus auch so, dass es nicht mehr schön ist. So. Das eine ist, ich vertraue eigentlich schon darauf, dass das starke Erfahrungen sind, die man da macht. Manchmal ja mit Experimenten, die mit Schulmathematik zu tun haben, manchmal Experimente, die weit über die, deren formalmathematischer Hintergrund weit über die Schulmathematik hinausgeht. Und das ist, also, das zeigt sich immer wieder, wenn so eine Lehrerin oder Lehrer am Ende des Schuljahres fragt, erinnert ihr euch noch, was haben wir gemacht und so, und dann können die so die Experimente, mit denen sie sich wirklich beschäftigt haben, noch wirklich beschreiben, ohne sie vor sich zu haben. Also da ist ganz viel in denen angelegt. Und also da kann man jetzt diskutieren, da haben vielleicht auch Herr Ludwig und ich so noch einen ganz kleinen Nuancenunterschied, dass man sagt, ist die Schule nicht die Schule und wir was anderes? Das wäre eigentlich meine Position, dass wir sagen, wir sind nicht die Schule, wir sind auch nicht die bessere Schule, sondern wir geben einen ganz anderen Zugang zu der Wissenschaft, ne? Auch einen Zugang, den die Schule nicht leisten kann. Und ich sage es manchmal auch so, also Mathematikum ist ganz klar, wir positionieren uns auch auf dem Freizeitmarkt. Also eigentlich, der Härtetest kommt am Sonntag oder in den Weihnachtsferien oder irgendwann kommen die Familien zu uns, die ganz freiwillig kommen und die dann eine wunderbare Zeit haben und ein wunderbares Gespräch auf der Heimfahrt. Wenn das glückt ist, finde ich, dann sind wir gut. Natürlich ist es immer noch punktuell, da gebe ich Ihnen recht, und wir können nicht in jeder Stadt ein Mathematikum machen und auch nicht in jeder Schule, aber wir arbeiten ganz eng mit Schulen zusammen und kriegen auch sozusagen hautnah mit, sind deren Probleme, jedenfalls die Probleme, die wir überhaupt lösen können.
Ja, mich würde interessieren, wie die Entwicklungsgeschichte der Mathematik vorangeht. Also wir haben ja natürliche Zahlen, negative Zahlen, komplexe Zahlen, Winkelfunktionen, Integrale, Differentialrechnungen bis hin numerische Mathematik, die man heute wieder Differentialrechnungen im Computer löst, bis hin zu komplexen Statistikberechnungen. Was ist heute gibt es noch irgendwelche Erfindungen, sozusagen Quantensprünge in der Mathematikentwicklung? Ich habe gehört, die Russen sind da sehr viel aktiver als die Europäer oder der Westen. Können Sie da was erzählen drüber, über die letzten Erkenntnisse?
Also es sind zwei verschiedene Fragen. Das eine ist, ja, Mathematik ist eine nach wie vor unglaublich lebendige Wissenschaft, vielleicht lebendiger als je, weil es einfach unglaublich viele Mathematiker gibt. Jedes Jahr werden Hunderttausende von mathematischen Arbeiten geschrieben und mindestens vom Anspruch her ist in jeder mathematischen Arbeit ein neues Ergebnis, das bewiesen ist. Das sind vielleicht Ergebnisse, die mal vergessen werden oder die auch nicht so wichtig sind oder die andere Ergebnisse überholt werden, aber so ist es. Die meisten Forschungsprobleme verstehe ich jedenfalls nicht. Von 99% der Mathematik, weil man einfach quasi auch ein Mathematikstudium braucht, um überhaupt die Probleme zu verstehen in der Detaillierung. Einerseits. Andererseits gibt es auch noch Probleme, die seit Hunderten oder Tausenden von Jahren bestehen und noch nicht gelöst sind. Also ein Problem oder ein ganzer Problemkreis rankt sich nach wie vor um die Primzahlen. Also Primzahlen kennt jeder, Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind, 2, 3, 5, 7, 11, 13 und so. Da weiß man viel. Seit 2.500 Jahren erforschen das die Mathematiker extrem intensiv. Das waren immer die besten Mathematiker, die sich darum gekümmert haben. Aber zum Beispiel gibt es noch keine Formel für Primzahlen. Irgendeine Formel, schwieriger Ausdruck, ich setze irgendeine Zahl ein, kommt eine Primzahl raus. Haben wir nicht. Es gibt das Primzahl-Zwillingsproblem. Kann man jede gerade Zahl, 10 zum Beispiel, als Summe von 2 Primzahlen schreiben? Bei 10 klappt es 7 plus 3, bei 12 klappt es auch 7 plus 5 und so. Das ist eine Vermutung, die ist eigentlich computermäßig getestet in Millionen und Abermillionen, aber man hat keine Schimmer von Beweis. Also so ein paar Fragen kann man schon stellen, die auch sozusagen jeder von uns versteht, die aber unendlich schwer zu lösen sind. Bei manchen anderen oder bei den meisten anderen sind schon die Fragen schwierig.
Wie bitte? Stimmt. Würde das jetzt neue Erkenntnisse bringen, wenn man weiß, die Primzahlen, da diese Erkenntnis über die Primzahlen, wie Sie es jetzt gerade erklärt haben?
Also die Frage ist, was ist Erkenntnisse? Also ja. Wir Mathematiker sind davon überzeugt, dass es sozusagen zwei Welten gibt. Das eine ist sozusagen die Anwendungswelt. Und das weiß ich im Vornherein auch nicht. Also es gab so Erfindungen, die, ich weiß, haben wir das Penrose-Parkett in Velios? Genau, das ist so ein Parkett, was eben vor 40 Jahren erfunden wurde. Also so ein Muster, das man legen kann, nach gewissen mathematischen Regeln, hat jemand erfunden, sozusagen aus rein innermathematischem Interesse. 10 Jahre später kommen die Physiker und sagen, ich habe hier was, wir nennen das Quasi-Kristalle, das verstehen wir überhaupt nicht. Und dann war der erste Schritt des Verständnisses zu sehen, das ist genau die Struktur von diesen komischen Mustern. Also sowas kann passieren. Aber die Mathematiker sind auch überzeugt, die Mathematik als solche ist eine Welt. Eine geistige Welt, aber ist auch eine Welt. Und da will ich auch Erkenntnisse und Strukturen erkennen. Und auch in dieser Welt wollen wir Fortschritte machen. Also für uns ist auch, wenn wir nur wüssten, es gibt so eine Primzahlformel, wäre das schon...
Ja, das meine ich eben. Was wird das für Sie verändern dann? Wenn Sie da jetzt sagen, da habe ich jetzt das erkannt, dass mit den Primzahlen das so und so geht. Und
also ich sage mal ein Beispiel. Im Jahre, was war das? Vor 20 Jahren. Wurde ein berühmtes Problem gelöst, das wir alle, das glaube ich, alle Mathematiker für unlösbar gehalten haben. Das ist das Fermatsche Problem. Da geht es darum, um die Gleichung, also jeder kennt die Gleichung a² plus b² gleich c². Und da gibt es auch Lösungen dafür, etwa 3, 4, 5, 3 Quadrat ist 9, 4 Quadrat ist 16, 9 plus 16 25 gleich 5 Quadrat. So gibt es noch viele, viele andere. Und dieser Fermat, Mathematiker vor 300 Jahren, hat ein Buch gelesen, wo das drinsteht und hat dann an den Rand geschrieben, man könnte sich ja auch fragen, ob sowas geht mit a hoch 3 plus b hoch 3 gleich c hoch 3 oder a hoch 4 plus b hoch 4 gleich c hoch 4 oder allgemein a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n. Und er schreibt, ich habe einen wahrhaft wunderbaren Beweis dafür, dass das nicht geht. Aber leider, ist der Rand des Buches zu schmal für diesen Beweis. Und seitdem sind alle Mathematiker diesem wahrhaft wunderbaren Beweis nachgegangen. Und dann vor etwa 20 Jahren hat ein Engländer, Andrew Wiles, das bewiesen. Mit extrem komplizierten Methoden. Also ein Beweis, der definitiv nicht auf diesen Rand gepasst hätte. Mit der fortgeschrittensten Mathematik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber das war ein... Nur um jetzt drauf zu kommen, was ist passiert? Das hat alle Mathematiker im Grunde umgehauen. Genau, also das war wirklich, also die und die Spezialisten, die konnten quasi nicht mehr atmen. Also es war wirklich so wie Entdeckung Amerikas, First Man on the Moon, irgend sowas. Ne? Genau.
Also ich glaube, bei der Mathematik ist es so ähnlich wie einfach allgemein in der Grundlagenforschung, dass es sehr schwer ist zu sagen, was man damit machen kann. Es gibt ein Beispiel, Arbeiten von Gauss. Die sind 200 Jahre vorher gemacht worden und waren dann die einzige Möglichkeit, um Strom so zu modulieren, dass man telefonieren kann. Das konnte der Gauss nicht wissen. Der dann das Telefon erfunden hat, hat es benutzt. Also er wäre sozusagen der Inhaber von Trilliarden von Dollar vom Telefongeschäft, ja, wenn er gewusst hätte, was er da macht.
Das Patent wäre abgelaufen gewesen.
Genau, das wäre, ja, aber das schafft man heute ja auch schon. Also es ist eben schwer zu sagen, was sich dann tut im Nachhinein, ja, wenn man Dinge erkennt. Es sind noch Fragen. Ah, bitte.
Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Einwand eingehen, den Sie gesagt haben, nämlich öfters ins Velios zu kommen oder öfters in Gießen ins Mathematikum zu kommen. Man muss schon eines ehrlicherweise sagen. Formaler Unterricht, der in den Schulen stattfindet, hat andere Bedingungen als wir. Wenn Sie zu uns ins Velios kommen oder zu Ihnen ins Mathematikum, da haben Sie ein Erlebnis, da haben Sie Spaß mit Mathematik, mit Naturwissenschaft und dann gehen Sie nach Hause. Es prüft Sie keiner. Wenn Sie nach Hause gehen, Sie bekommen auch keine Note. Das muss der Lehrer aber machen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, ich bin Physiker und mir ist es ein Anliegen, dass man in dem Physikunterricht mehr experimentiert. Und daher haben wir im Velios und Sie im Mathematikum auch einen hohen Stellenwert bei Lehrerfortbildungen. Wir schauen, dass das, was in diesen Science-Centern geschieht, auch ein bisschen Einzug findet in die Schule. So nach dem Motto des Lao Tse, was du gesagt bekommst, vergisst du, was du siehst, daran erinnerst du dich, aber was du getan hast, das hast du begriffen im wahrsten Sinne des Wortes. Und daher sagen Sie es weiter, je mehr Schulklassen zu uns kommen, desto mehr wird dieses mit Herz, Hirn und Hand lernen auch Einzug finden in die Schulen.
Gut, gibt es noch brennende Fragen? Hier haben wir noch mal eine. Haben wir das Mikrofon gerade aktuell? Ich sehe es nicht. Ach, wegen.
Danke. Eine eher philosophische Frage. Ist jetzt Mathematik eine menschliche Erfindung oder die Entdeckung einer der Natur innewohnenden Ordnung?
Das ist eine Frage, die man mathematisch nicht beantworten kann, zum Glück. Da gibt es verschiedene Ansichten. Also ich glaube, die meisten Mathematiker sind unreflektiert Platonisten. Also Platon glaubte ja an die Realität der idealen Dinge. Also er sagte, hier so ein Blatt Papier, das ist unsere Welt, aber hinter jedem Blatt Papier, hinter jedem Boden, hinter jedem Schuh, hinter jedem Sessel steckt eigentlich der ideale Schuh, der ideale Sessel, der ideale Blatt Papier. Und das hat die eigentliche Realität. Das ist hier nur ein schwacher Abglanz. So Platon. Das ist etwas, was man sozusagen in der mathematischen Forschung auch vermeint zu spüren. Also wenn man, oder auch wenn man Übungsaufgaben macht oder so, da ist irgendwas, was wir definiert haben. Also wo wir Bedingungen festgelegt haben, was soll das für ein Objekt sein? Und man kriegt Eigenschaften von dem Haus. Manchmal kann man sogar beweisen, das gibt's gar nicht. Das kann es gar nicht geben. Und man spürt da manchmal so einen Widerstand von diesem Ding. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eingebildeter Platonismus. Das, Mathematik ist schon eine menschengemachte Sache, die dazu dient, unter anderem dazu dienen, die Welt zu erkennen. Wir sehen die Welt mit unserer mathematischen Brille. Jetzt gibt es hier noch einen Widerspruch.
Ja, für mich ist ja eines der größten Wunder, dass die Mathematik und die verschiedenen Gedanken, die die alten Griechen hatten, ohne dass sie vom Haus hinausgehen, nur aus dem Hirn heraus, dass die in der Natur Tatsache sind. Ja, das ist einfach unfassbar.
Genau. Der erste Tag der Mathematik war der
ohne Experiment. Ja. Heute werden Naturgesetze gefunden, indem man beobachtet.
Genau.
Und dann ein Gesetz dazu. Aber bei den alten Griechen war es umgekehrt. Ja, ja. Also das ist für mich eins der größten Wunder.
Also ich sage noch, für mich ist das Beispiel etwas pointiert. Der erste Tag der Mathematik. Es war der 25. Mai 585 vor Christus. Für diesen Tag, ich sage Ihnen gleich, warum wir das wissen, das ist sicher. Für diesen Tag hat der Thales, vom Satz des Thales, eine Sonnenfinsternis vorhergesagt. Und das können wir euch heute zurückrechnen. Das war der 25. Mai 585 vor Christus. Man weiß es nicht so genau, ob er das, wie genau er das vorhergesagt hat, aber es ist in den historischen Kontext eingebettet. Es waren zwei Heere, die in jahrelangem Krieg ineinander verkeilt waren. Und die Legende sagt, er hat es nur dem einen gesagt. Und dann sind bei der Sonnenfinsternis, als die kamen, die anderen in Furcht und Schrecken davongelaufen, was ich persönlich nicht glauben kann. Denn selbst in unseren aufgeklärten Zeiten, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal eine Sonnenfinsternis erlebt hat, das macht auch uns noch Eindruck, obwohl wir ganz genau wissen, was da los ist. Und diese armen Soldaten damals, die nicht lesen und schreiben konnten, für die war es sicher eine Sensation, also ein sensationeller Eindruck. Anschließend hat der Frieden begonnen, ein guter Beginn für die Wissenschaft. Aber das heißt ja, der Thales muss ein Weltmodell gehabt haben. Der muss, und das ist natürlich, das sind Formen, das sind Kreise und irgendwelche Umlaufbahnen und das sind Berechnungen mit Zahlen. Das ist sozusagen ein mathematisches Weltmodell, was diese Sonnenfinsternis vorhergesagt hat. Genau, ich stimme in Ihre Verwunderung völlig mit ein.
Gut. Alle sind ein wenig entrückt, wie es scheint. Vielleicht brauchen wir da Sauerstoff ein bisschen. Ich würde sagen, damit können wir jetzt, glaube ich, gut enden. Wir sind noch hier. Bis 10 Uhr ist der Kepler-Salon geöffnet, wenn ich das richtig deute. Sie können gern hierbleiben. Und Herr Beutelsbacher hat gemeint, er wäre noch hier. Also das heißt, das ein oder andere formale, informelle Gespräch könnte Sie vielleicht noch ausgehen. Klar. Wir freuen uns, wenn Sie mit an die Bar kommen, beziehungsweise hier noch ein bisschen plaudern. Und ich erzähle noch ganz kurz, was demnächst passiert, aber vielen Dank Ihnen nochmal erst für die Ausführungen. So, ganz kurz die Ankündigung. Am Montag, 29. Juni, also nächste Woche, auf Tonspuren durch die Linzer Zeitgeschichte. Es ist in diesem Fall ein Rundgang durch Linz und da wäre eine Anmeldung erbeten. Die Informationen finden Sie auf der Homepage www.kepler-salon.at. Am Donnerstag, 2. Juli, gibt es sozusagen ein Special Wahlplakat Quo Vadis über die Bedeutung und Entwicklung von Wahlplakaten im österreichischen Wahlkampf. Der Vortrag wird gehalten von Studierenden der JKU Linz, wenn ich das richtig deute hier. Ja, wenn Sie Informationen wollen zum Kepler-Salon, dann bitte ich Sie ganz herzlich, tragen Sie sich ein in der Liste der Freunde des Kepler-Salons, wenn Sie das noch nicht getan haben. Es passieren immer wieder sehr spannende Vorträge, versäumen Sie keinen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, wir freuen uns, wenn Sie noch ein bisschen hier bleiben und wir freuen uns, wenn wir Sie dann wiedersehen und wieder begrüßen dürfen. Wiederschauen.